HörerInnen. Ich bin Ole Wackermann und rede normalerweise ja nicht so mit euch. Ich persönlich finde das vollkommen okay, wenn andere so reden. Schwierig wird's ja dann, wenn jemand gezwungen wird, nicht zu gendern oder eben zu gendern. Und um so einen Fall ging es heute in Hamburg vor Gericht. Eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie streitet sich mit ihrem Arbeitgeber, weil sie gendern sollte. Wie das ausgegangen ist, das klären wir gleich. Außerdem gucken wir auf den Streik im öffentlichen Dienst in Hamburg. Und ihr bekommt hier exklusive Einblicke in eine Baustelle, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Das Haus der Erde der Hamburger Uni. Das ist immer noch nicht fertig und wird immer teurer. Wir haben Donnerstag, den 5. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
Das kommt auch nicht so oft vor, dass es so viel Aufmerksamkeit erregt, wenn sich vor dem Hamburger Landesarbeitsgericht eine Beschäftigte mit ihrem Arbeitgeber streitet. In dem Fall heute waren aber viele Journalistinnen und Journalisten da und die Hamburger Initiative gegen Gendersprache. Darum ging's. Eine Angestellte des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie sollte in einem Text komplett gendern. Sie weigerte sich und ihr wurde gekündigt. Dagegen hatte sie sich gewehrt und sie hatte schon in erster Instanz Recht bekommen. Ihr durfte also nicht gekündigt werden. Und dagegen hatte nun der Arbeitgeber Berufung angelegt. Elke Spanner hat die Verhandlung verfolgt. Elke, hat die Frau auch in dieser Instanz Recht bekommen?
Ja, sie hat auch in dieser Instanz Recht bekommen. Man muss aber sagen, aus formellen Gründen. Du hast es schon gesagt, es waren sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Man hat da so ein Grundsatzurteil eigentlich mal zum Thema Gendern erwartet. Aber de facto gab es das nicht. Der Vorsitzende Richter, der hat dann im Urteil gesagt, es ist grundsätzlich so, soweit hat er sie dann doch aus dem Fenster gelehnt, dass Arbeitgeber die Beschäftigten anweisen dürfen zu gendern. Und das müssen sie dann natürlich auch tun. Ergo, wenn sie es nicht tun, können sie gekündigt werden. Aber in diesem Fall war es so, dass die Frau ein Dokument verfasst hatte als Strahlenschutzbeauftragte, das sie gar nicht verfassen dürfen in ihrer Funktion. Das hätte eigentlich nämlich der Strahlenschutzverantwortliche machen müssen.
Oh.
Oder er hätte es ihr übertragen müssen. Und das hat er nicht korrekt getan. Und deswegen sagte der Richter letztendlich, ob sie richtig gegendert hat, ja oder nein, ist völlig egal, weil sie dieses Schreiben gar nicht hätte schreiben müssen. Also kommen wir gar nicht zu der Grundsatzfrage.
Okay, die Sprache ist auf jeden Fall auch ohne Gendern schon kompliziert genug. Darauf kann man sich vielleicht noch einigen. Aber worum ging es denn eigentlich genau in diesem Streit? Was war das für ein Text und was sollte sie da schreiben?
Also es war eine Strahlenschutzanweisung. Und sie hat da auch zum Teil durchaus gegendert. Sie hat manchmal dann männliche und weibliche Formen benutzt oder auch mal so eine neutrale Formulierung benutzt, aber halt nicht durchgängig. Und deswegen wurde sie abgemahnt. Und ihr Beispiel heute war immer, sie hat gesagt, oder ihre Anwältin hat es für sie gesagt, wenn sie jetzt an den Stellen, wo sie es hätte noch machen sollen, gegendert hätte, dann wäre die Sprache so unklar gewesen. Ihr Beispiel war, an einer Stelle stand ein ermächtigter Arzt. Und da hat ihre Anwältin argumentiert, wenn man aus dem ermächtigten Arzt, zum Beispiel jetzt geschlechterneutral, eine fachärztliche Person machen würde, dann wäre gar nicht mehr klar, wer eigentlich genau damit gemeint ist. Das war so ihr Beispiel, aber da hat dann wiederum der Anwalt der Behörde gegengehalten, sie hätte ja einfach nur schreiben können, Arzt oder Ärztin, dann wäre die Sache auch gut gewesen.
Sehr spannender Prozess heute. Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Wir hatten ja gestern schon hier im Podcast drüber gesprochen. Heute gab es in Hamburg wieder einen großen Warnstreik im öffentlichen Dienst. Zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung an manchen Schulen. Statt zur Arbeit zu gehen, waren rund 3000 Beschäftigte in der Innenstadt unterwegs. Ja, so hat sich das angehört, als sie mit Fahnen, Trillerpfeifen und lauten Sprechchören vom Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof zur Finanzbehörde am Adolfsplatz gezogen sind. Um deutlich zu machen, worum es ihnen geht.
Wir haben das große Problem, dass wir zu wenig Personal haben. Wir kriegen keinen Nachwuchs, der für die Entgelte, die gezahlt werden, in Hamburg arbeiten möchte und auch in Hamburg leben kann überhaupt.
Ich bin heute hier, weil ich es ein Unding finde, dass es Hamburgerinnen und Hamburger gibt, die im öffentlichen Dienst arbeiten und die Wohngeld beantragen müssen, obwohl die Arbeitsplatz haben. Ich finde das einfach eine Frechheit.
Verdi fordert 7% mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr pro Monat. Das nennt der Verhandlungsführer der Länder, Finanzsenator Andreas Dressel, immer noch eine astronomische Forderung. Er meint, wir haben doch schon was angeboten.
29 Monate Laufzeit. Wir sind bereit, auch über der Inflation abzuschließen. Das heißt, es ist dann ein Abschluss auch etwas über 5%. Wir haben Angebote gemacht für Schicht- und Wechselschichtzulage, für ein Azubi-Paket. Es ist eigentlich schon sehr viel, was auf dem Tisch liegt. Deswegen ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass von Gewerkschaftsseite so getan wird, als hätten wir nichts angeboten. Das ist schlicht falsch.
Nächsten Mittwoch startet dann die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam. Und für den Tag davor, für Dienstag, hat Verdi gerade wieder zum Warnstreik aufgerufen. Das Haus der Erde, das hört sich ja schon vom Titel her ziemlich wichtig an und war mal ein echtes Vorzeigeprojekt für Hamburgs Uni. Ein riesiger Neubau in roter Baum für die Klimaforschung mit schicken Laboren und allem Zip und Zap. Ja, mittlerweile sagen aber viele, was rund ums Haus der Erde passiert ist, das ist ziemlich unterirdisch. Die Kosten sind explodiert. Von ursprünglich 117 Millionen Euro sind die auf 425 Millionen geklettert. Inflation, Ukraine-Krieg, das hat das Haus der Erde so teuer gemacht. Also erst hatte man kein Glück und dann kam noch ein Wasserschaden dazu. Aber wie sieht's denn aus im immer noch nicht fertigen Haus der Erde? Das konnte sich Jenny Witt heute mal ansehen. Jenny, nimm uns mal mit den Ohren. Du hast ja so exklusive Einblicke bekommen. Was hast du gesehen, gehört, möglicherweise gerochen?
Ja, da kommen wir gleich zu. Also, das ist ein echt beeindruckendes Gebäude, alleine von seiner Größe her. Ne? Man kennt's ja als diese Riesenbaustelle an der Ecke am Schlump Bundesstraße. Und wenn man da reinkommt, dann ist man in diesem riesigen Foyer mit so einer goldfarbenen Täfelung und Säulen, die so den Blick nach oben lenken. Das ist so ein Atrium. Und man schaut wirklich diese lange Treppe hoch. Die sind wir dann auch hochgelaufen in die oberen Etagen. Riechen, ich weiß, woran du denkst, das ist der Wasserschaden, ne? Tut man nichts Auffälliges. Hören tut man durchaus noch ein bisschen. Und zwar Baustelle, also Bohren, Maschinen, ein bisschen griechische Musik, wo jemand arbeitet. Und diese Arbeiten, die sind gerade im Keller noch wirklich sichtbar. Also dort, wo der Wasserschaden im Sommer 24 war. Im Rest des Gebäudes würde man eigentlich schätzen, dass es bald einzugsbereit ist. Also die Büros, die Flächen, die sehen ziemlich fertig aus.
Gibt es denn für das Haus der Erde mittlerweile überhaupt einen Eröffnungstermin? Du hattest ja vorhin gesagt, 2019 sollte das ursprünglich fertig werden. Sind wir da jetzt ein bisschen schlauer, wann es jetzt klappt?
Also zum Eröffnungstermin nicht wirklich, den gibt es nämlich noch nicht. Aber das Gebäude soll auf jeden Fall in den nächsten Monaten an die Universität Hamburg übergeben werden. Das sagt Jens Kerkhoff von GmbH.
Aktuell planen wir auf jeden Fall die Übergabe zum Sommer, insbesondere im Bauteil Ost. Das heißt, die gesamten Büros, die wir dann relativ früh in die Nutzung geben können. Und bei den Laboren ist es so, dass wir hochkomplexe Labore haben, wo wir auch den Nutzer benötigen, mit dem wir dann gemeinsam Inbetriebnahmen durchführen.
Ganz zusammengefasst, Teile werden nutzbar sein im Sommer, Teile nicht. Und das wird sich dann ergeben, wie lange das noch dauert. Und wenn das Gebäude dann aber wirklich in Betrieb geht, selbst in Teilen, dann wird es natürlich ein absolutes wissenschaftliches Highlight für Hamburg. Und davon sind auch Andreas Dressel und die Wissenschaftssenatorin Marian Blumenthal überzeugt.
Die Elbphilharmonie der Wissenschaft, eine schwierige Anfangsgeschichte, aber jetzt sind alle begeistert und das wird bei diesem Gebäude auch so sein.
Ja, und am Ende werden hier über 2000 Menschen ein- und ausgehen. Die werden hier forschen, lehren, studieren.
Ja, genau, die Menschen, die da arbeiten und studieren sollen, ich meine, die warten ja auch schon sehr, sehr lange auf diese Räumlichkeiten. Das wird also bestimmt ein sehr großer Moment, wenn sie da einziehen können. Und auch für die Fußgänger, die dann den Fußweg auf der Seite wieder benutzen können. An dieser sehr stark befahrenen Straße.
Hamburg heute gibt es nicht nur im Radio, sondern auch als ausführlichen Podcast. Immer schon ab 17 Uhr. Und eine frische Folge gibt es dann morgen wieder. Dann mit Elke Spanner.